先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, einen wunderschönen guten Abend heute zum Tomasio's Club. Heute mit Ringo Rösener und Marit Heuss als Moderatorin. Und wir haben uns heute Dr. Simon Strick eingeladen.
Ja, Herr Strick ist gegenwärtig Vertretungsprofessor für Kriminologie mit den Themenbereichen Sicherheit und Resilienz an der Universität Hamburg. Zuvor war er Forschungsleiter am Zentrum für Medienwissenschaften und hat davor Amerikanistik, Kunstgeschichte und Philosophie in Berlin und in Köln studiert und promovierte sich 2011 an der Humboldt-Universität mit einer Dissertation über Schmerzdiskurse in der amerikanischen Kultur. Danach war er unter anderem an der FU Berlin, an der Universität Paderborn, an der University of Virginia und seine Forschungs- und Lehrtätigkeiten konzentrieren sich auf Gender- und Rassismustheorien, populäre Kulturen, Effektstudies, Medien- und Kulturanalyse. Mit dem Buch, mit dem er heute zu Gast ist, wendet sich Simon Strick dem Internet zu, das für ihn, vielleicht auch für viele andere Dinge, zum wesentlichen Medium geworden ist, ich sag mal allgemein, rechtskonservative Gedanken, Vorstellungen und Ideologien zu verbreiten. Wir freuen uns, Herrn Strick hier zu haben und sind gespannt auf die Diskussion oder auf den Abend.
Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und die nette Einführung.
Ja, Herr Strick, wenn man ein Buch über Affekte und Strategien des digitalen Faschismus geschrieben hat, habe ich erstmal so eine ganz, da ich ja das Buch auch mit Interesse und Enthusiasmus gelesen habe, eine ganz einfache Eingangsfrage. Wie lange sitzt man denn täglich am Internet, um so ein Buch zu schreiben?
Oh Gott, ja, in der Forschung oder beim Schreiben? Also man konsumiert, ich habe viel Internet konsumiert. So, ne? Wir sitzen aber alle den ganzen Tag im Internet, glaube ich, ob wir das wollen oder nicht. Also die Informationswelten, mit denen wir umgeben sind, ob die jetzt aus der Zeitung kommen oder sonst wo, die sind auch schon mit durch das, was im Netz an Nachrichten ist oder so geprägt. Wenn man jetzt natürlich die Sachen untersucht, die ich untersuche, das heißt Message Boards oder Meme-Kulturen oder viele verschiedene andere Sachen, dann hört man sich halt zum Wäschewaschen YouTube-Streams von Martin Sellner an, 2 Stunden, oder irgendwelche amerikanischen Verschwörungstheoretikerinnen, die 4 bis 5 Stunden lang irgendwelche Theorien entfalten. Und das kann man so nebenbei machen, das ist manchmal ganz nett. Es hat sich nicht wahnsinnig anders vom restlichen Medienverhalten unterschieden, als ich recherchiert habe dazu.
Ja. Ganz kurz, Martin Sellner ist der führende Kopf der identitären Bewegung in Österreich, wer das nicht weiß.
Genau der.
Ich greife mal jetzt richtig rein ins Thema. Das Buch handelt hauptsächlich von Faschismus und Rechtsradikalismus im Internet. Dabei schreiben Sie an etlichen Stellen im Buch, dass der Rechtsradikalismus bisher und derzeit falsch untersucht wurde. Was machen Sie denn jetzt richtig?
Eine Fangfrage. Ich weiß nicht, ob ich was richtig mache. Ein Hauptargument im Buch ist sozusagen die Idee, dass es wurde lange geredet von einer Far-Right, was auf Deutsch Rechtsextremismus ist. Und auf Englisch heißt Far-Right die weit entfernte Rechte. Und sozusagen das ist aus meiner Sicht das herrschende Paradigma, mit dem über die extreme Rechte oder Rechtspopulismus oder White Nationalism oder viele andere Sachen geredet wird, dass sie sehr weit entfernt sind und dass es irgendwie eine kohärente Normalität gibt, in der die nicht vorkommen, sondern die kommen irgendwie, die fallen von außen ein. Es sind außergewöhnliche Ausnahmezustände, die dann plötzlich kommen, wenn da jemand mit dem Baseballschläger kommt oder wenn ein Hakenkreuz im Internet auftaucht. Das sind sozusagen große Alarmzustände, wo etwas von außen einfällt. Und das, was ich im Buch entfalte, oder versuche zu zeigen, ist die völlige Banalität und Alltäglichkeit von Rechter, Halbrechter, Ganzrechter, extremrechter Agitation im Internet, die sozusagen auf völlig banalen Plattformen daherkommt, in teilweise auch banalen Formen, und sozusagen völlig andere Kohäsionsmomente hat, als da, wo man sagen kann, okay, die haben sich in einem Extremismus gefunden. Und das ist sozusagen auf der einen Seite Teil des Internets, weil das Internet ein sehr nahes Medium ist, das einen alltäglich begleitet mit sozialen Medien und so weiter. So dass darin extreme Rechte und das, was ich alternative Rechte nenne, womit so das Spektrum von White Nationalist Militias bis zu AfD und bis zum Feldwald- und Wiesenrechten, der einem so spontan irgendwie mal begegnet oder unterkommt, womit das so abgedeckt sein sollte. Und die Forschung hat lange halt, es gibt die Rechtsextremen, dann gibt es eine wertkonservative Mitte, dann gibt es von mir aus noch rechte Parteien oder halbrechte Parteien. Und dann gibt es die ganzen verrückten Trolle im Internet, die irgendwie so komische Sachen machen. Bei mir im Buch ist es halt, eine These ist, dass es eine nicht geschlossene Gesellschaft, aber es ist eine kontinuierliche Atmosphäre, die sich von dem, was auf 4chan, was so ein Imageboard ist, wo viele rechte Sachen herkommen, bis zur AfD und bis zu dem, was in der FAZ steht, teilweise erstreckt. Ja.
Okay, aber vielleicht können Sie das nochmal erklären, also was das Neue am Rechtsein ist. Sie bringen dafür zwei Begriffe in Anschlag. Der eine ist Metapolitik und der andere ist, fand ich irgendwie ganz klug, aber ich glaube, das ist gut, wenn Sie es mal erklären, reflexiver Faschismus. Und Sie gehen da so ein bisschen auf, Sie nehmen so einen Anstieg von Ulrich Becks, Risikogesellschaft, reflexive Moderne. Fand ich alles super spannend, aber was heißt das eigentlich?
Dann fange ich vielleicht mal bei dem ersten an. Metapolitik ist sozusagen ein erklärtes Programm von vielen rechten Akteurinnen. Metapolitik ist ganz banal Gramsci, also eigentlich linke Theorie. Der politische Wandel kommt nach dem kulturellen Wandel. Das heißt, die Amerikaner haben das schön vulgarisiert bei Breitbart News, also Andrew Breitbart, einer der wichtigen rechten Medienpraktiker der USA, 2011, glaube ich, gestorben. Politics is downstream from culture. Also halt bevor man politisch durch die Institutionen den Marsch geht, soll die Kultur verändert werden. Und das ist eigentlich ein sehr banales Konzept. Nichts anderes ist Repräsentationspolitik. Also wenn wir sozusagen politische Gleichheit erreichen wollen, dann müssen wir auch erstmal eine Kultur dafür schaffen. Und sozusagen die Repräsentationsfiguren, die es gibt, austauschen und dadurch Akzeptanzen schaffen für queere Menschen, für schwarze Menschen und so weiter. Das ist also ein relativ banales Konzept. Die Rechte hat sich in den 70er, 80er Jahren darauf eingeschworen, sozusagen eine Gegenkultur zu produzieren, die jetzt nicht darüber geht, dass man wie die NPD in den 60er Jahren die so wählerische Mehrheit erlangt, sondern vor allen Dingen erstmal das kulturelle Feld verändert. Und daran schließe ich dann etwas an, was ich kulturkämpferische Rechte nenne. In den USA ist das relativ klar, das sind die Culture Wars ein altes Thema sozusagen. Und aus meiner Sicht gibt es halt mittlerweile diese alternative Rechte, also ein relativ breites Spektrum von Leuten, die kulturkämpferisch und kulturverändernd vorgehen. Also die wollen nicht nur gewählt werden, sondern sie wollen vor allen Dingen verändern, wie man über Dinge wie Integration oder über Gender oder was anderes denkt. So, ne? Und das ist sozusagen der Begriff der Metapolitik. Die Rechten nennen das selber so. Martin Sellner hat dazu halbschlaue Sachen geschrieben. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Viel Theorie über die Rechte kommt bei mir im Buch von der Rechten selbst, weil die sich selbst die ganze Zeit theoretisieren. Also sie haben unheimlich viele Strategie und Taktik und Theoriemodelle. Und während sozusagen die Rechtspopulismusforschung immer noch so versucht, Modelle zu bilden oder zu verstehen, was die Strategien von denen sind, man muss nur bei secession.de gucken und da steht das. Also so, die erklären sich das selber die ganze Zeit, was sie tun. Deswegen machen sie auch 3 Stunden Podcasts, wo sie das dann machen. Der andere Begriff, reflexiver Faschismus, ist so ein bisschen Hilfskonstrukt, das sich dagegen wendet. Die Rechten bringen das Althergebrachte. Also die bringen das Alte, die sind eigentlich antimodern. Die wollen die Moderne oder die Postmoderne oder was es ist, zurückdrehen. Und sie wollen Traditionalismus. Mit reflexiver Moderne hat Ulrich Beck was sehr Interessantes beschrieben. Er hat gesagt, es gibt die industrielle Moderne, die bestimmte Sachen aufstellt. Industrien und Wertschöpfungszweige und so ein Kram. Die reflexive Moderne, die bei ihm in den 60er, 70er, 80er Jahren anfängt, besteht ökonomisch darin, dass sie die Risiken der ersten Moderne verhandelt. Also halt Industrie wird 1920 gebaut, 1960 besteht Politik darin, die Risiken, die aus dieser Industrie kommen, zu verhandeln. Und das ist das politische Sujet. Und da habe ich sozusagen eine Parallele zu dem gefunden, was die Rechten heute machen, nämlich sie verhandeln Multikulturalismus, geschlechtliche Gleichstellung, Migration als Risikothemen, die eine vermeintlich deutsche weiße Bevölkerung oder eine amerikanische Bevölkerung mit anderen Parametern gefährden. Also die reden die ganze Zeit über Risikogesellschaft für weiße, Herkunftsdeutsche, für Mehrheitsmenschen sozusagen. Und das ist sozusagen das Grundmodell von dem, was die Rechten im Netz die ganze Zeit machen und was auch die AfD macht und viele andere Leute. Sie versuchen alles Mögliche als Risiko für die Meinungsfreiheit, für die Wissenschaftsfreiheit, für die Volkskultur und so zu verkaufen. Das sind also Risikomanager oder Risikobroker. Und dafür war mir der Begriff des reflexiven Faschismus, weil die wollen nicht das Alte zurück, sondern sie problematisieren die ganze Zeit, wie alle anderen auch, die Gegenwartsgesellschaft als eine, die weiße Menschen gefährden würde durch Tritratrolala.
Ich springe jetzt nochmal zurück in die 70er Jahre. Sie knüpfen in der Vorstellung ihre Methoden an Klaus Teweleits Männerfantasien aus dem Jahr 1977 an. Und Sie zitieren Teweleit, Zitat, über den Faschismus sind die Faschisten bisher zu wenig befragt worden, Zitat Ende. Und daraufhin sagen Sie, dieses Buch hört den durchaus heterogenen Faschistinnen des Internetalters zu, Zitat Ende. Und jetzt meine Frage, was hat sich denn im Gebrauch des Faschismusbegriffs seit Teweleits Arbeit verändert?
Oh Jesus, ja, das ist eine Frage, wo Sie mich eigentlich nicht fragen dürfen. Weil ich kenne das Forschungsfeld der Faschismusstudien nicht gut. Ich komme aus der Kulturwissenschaft, ich komme aus der Genderforschung, Medienwissenschaft. Ich bin sozusagen im Fachfremden unterwegs, wenn Sie jetzt gängige Rechtsextremismusforscherinnen fragen oder Leute, die Faschismustheorien gemacht haben, Roger Griffin und viele andere Leute. Ich stehe nicht in dieser Tradition. Ich habe halt Teweleit da recht gegeben, weil er sagt, man hat den Faschisten nicht zugehört, wenn man den Faschismus erklären wollte, aber man hat denen zugehört, zu viel zugehört, die ihn vermeintlich erklären wollten, aber nicht verhindern konnten oder nicht verhindert haben. Und das hat sozusagen bei mir geklingelt mit einer Beobachtung zu Rechtspopulismusliteratur, zu was Heidmeier zum Beispiel gemacht hat, die großen Ressentimentstudien, dass dort unheimlich viel theoretisiert wurde über, was neue Rechte sind. Es wurde aber nirgendwo sozusagen Material von denen verwertet. Und es war schon, also man liest viel über rechtsextreme Agitation im Internet, da gibt es auch viele populärwissenschaftliche Bücher drüber. Es ist nirgendwo ein Bild drin. Und das war sozusagen eine Sache, die mich extrem gestört hat. Und als Kulturwissenschaftler gehe ich immer gern an den Text selbst. Und dann habe ich halt gesagt, okay, was machen denn rechte Podcaster? Was macht ein rechter YouTuber? Was tun sozusagen die AfD auf Facebook, die ja zugegebenermaßen als erste Partei da waren und als stärkste Partei da weiter sind. So, was tun die? Was für Manöver haben die? Was für Strategien? Und vor allen Dingen, was für Gefühle äußern die eigentlich? Weil wir denken ja immer, das geht denen um Hass und Wut. Und da findet man halt sehr viele andere Sachen.
Genau, ich möchte auch nochmal kurz die Struktur dieses Buches für Sie transparent machen. Also, das ist sozusagen das Cover, dazu sage ich gleich was. Sie beginnen Ihr Buch mit einer Einleitung, die ganz plastisch erzählt und mit Beispielen untermauert, dass, Zitat von Ihnen, rechte Strategien und Inhalte mithilfe der Digitalisierung die Parlamente, den Journalismus und breite Öffentlichkeiten erreicht, Zitat Ende. Daraufhin erklären Sie im ersten Teil der Studie Ihr Verständnis vom reflexiven Faschismus, dazu haben wir gerade was gehört. Und im zweiten Teil erklären Sie beispielhaft dessen Wirkungsweisen mit sogenannten Screenshots. Ich nehme an, das ist eins von denen, ich komme gleich drauf. Und im dritten Teil der Arbeit bieten Sie durchaus handlungsorientierte Lösungsvorschläge an für die vielfältigen Probleme, die Sie in dem Buch skizzieren. Und jetzt vielleicht nochmal zu diesem Cover. Also wir sehen hier, wenn Sie es vielleicht in den hinteren Reihen nicht so gut sehen können, eine Frau gekleidet in der Mode der 50er Jahre, die so eine Art froschähnliches Wesen umarmt, das in einer Uniform steckt und die Dame zupft ihm auch noch recht anerkennend an den Orden, die das Wesen trägt. Und jetzt erklären Sie doch mal bitte, wie deuten Sie dieses Bild?
Also das Bild ist mir irgendwann in der Forschung untergekommen, wenn man halt auf verschiedene Internet-Message-Boards rumhängt. Das Bild ist ein Meme. was jetzt eine bestimmte Figur, die mir relativ wichtig war im Buch, nämlich Pepe the Frog, also das ist der grüne Frosch, den verschiedene Internetfraktionen, die ungefähr 2010, 2011, 2012 entstanden sind, adaptiert haben als Identifikationsfigur. Das ging relativ lange unpolitisch vor sich oder halbpolitisch, bis diese, und das ist ein Screenshot im Buch, bis diese Fraktion von Internetmenschen, die sich viel mit Videospielen beschäftigen und mit dem sogenannten Shitposting, also Quatsch ins Internet schreiben, was andere Leute stört, damit beschäftigen. Und diese Figur ist dann politisiert worden, sozusagen in eine halbrechte Bewegung, die vor allen Dingen, und das vollzieht sich im Buch nach, antifeministisch angefangen hat. Also es ging darum, Frauen im Videospiel zu kritisieren. Und dann gab es sozusagen eine ganze Legion von jungen Männern im Internet, die etwas gegen Frauen und Feminismus im Videospiel hatten. Und die haben sich dann unter anderem hinter dieser Figur, Pepe the Frog, versammelt und haben den so als ihren Schutzpatronen genommen oder als ihre Identifikationsfigur und so, ne? Das wurde dann so halbpolitisch quasi, also man hat dann Pepe the Frog in antifeministischen Quatschvideos gegen Feminismus im Videospiel gefunden. Und dann kommt es halt zu so Memes. Und das hier ist zum Beispiel, also Pepe the Frog kann dann überall reingesetzt werden, um seine Präsenz, um die Präsenz der Gruppe irgendwie lustig darzustellen. Und das ist jetzt interessanterweise ein Propagandaposter der USA aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, he volunteered for submarine service. Und zwar stellt es hier so einen Soldaten da, der jetzt da von seinem Pin-Up-Girl zu Hause, wie das in den 50er Jahren so überhöht wurde, dazu gratuliert wird, dass er jetzt für die USA kämpft und so. Und der Witz ist halt daran, dass Pepe the Frog und die Fraktion, die dahinter steht, sich selber so definiert haben, sie sind in einem Krieg, in einem Meme-War. Es geht um Hoheit der Bilder. Und es geht darum, einem, wie Sie das genannt haben, ein feministisches Imperium, was gerade versucht, unsere Computerspiele kaputt zu machen, mit Bildern und mit Witzen entgegenzutreten. Und das ist sozusagen eine Visualisierung davon. Pepe the Frog ist dann sehr wichtig geworden, weil dieselbe Fraktion in Donald Trump dann eine wichtige transgressive Figur erkannt hat und sozusagen versucht hat, ihre antifeministische reaktionäre Politik, die vorher im Internet war, an Donald Trump anzuschließen. Und Pepe the Frog ist dann nach dem Hillary Clinton Deplorables Moment sofort von Donald Trump und von Donald Trump Jr. übernommen worden. Und es gibt dann verschiedene Trump-Pepes und sowas, ne? Ich fand das Bild deswegen so schön, weil da so ein relativ alberner Kern dahinter steckt, also so ein alberner Sentimentalismus. Es geht auch in mehreren Screenshots dann darum, es geht um junge Männer, die irgendwie solche Sehnsüchte haben. So, ne? Und die das aber nicht zeigen können und sich deswegen hinter grünen Froschen verstecken. So, ne? Das interessiert mich psychologisch nicht, da hätte jetzt Teveleit mehr zu sagen. Mich interessiert die Diskursformation, also wie so ein Bild antifeministisch wirken kann, wie ein Meme-War vorgestellt wird, wie er durchgeführt wird und so weiter. Und das ist halt ein Teil davon. Es erklärt nicht ganz so viel, was im Buch ist. Es hat so einen sentimentalen Wert für mich, weil ich an dem Bild relativ viel verstanden habe von dem, was ich machen will und dann doch ganz anders gemacht habe.
Also wenn man das Buch durchblättert, und ich würde es Ihnen allen mal empfehlen, dann entdeckt man so eine Vielfalt von solchen Screenshots oder Memes. Also da könnte man, es ist bloß schwierig, das jetzt transparent zu machen. Zum Beispiel eins, das heißt Hey White Person, mit einer antiken Skulptur, das, was Sie dazu geschrieben hatten, mich sehr beeindruckt. Es würde vielleicht zu weit führen, das jetzt in Gänze zu skizzieren, aber vielleicht können Sie das noch mal kurz umreißen.
Zu dem Hey White Person? Mhm. Das ist sozusagen im Anfangs, im Theoriekapitel, ist es ein wichtiger Punkt, weil ich habe es schon mal gesagt, das Buch kümmert sich sehr um die Alltagswelt, die Rechtsextremismus bereitstellt. Also um sozusagen nicht die großen Provokationen mit Fahnenaufmärschen, die es natürlich auch gibt. Es geht auch, es geht teilweise um die Massaker, die vom White Nationalism verübt werden weltweit. Aber nicht nur. Ich kümmere mich sehr viel um sozusagen den Alltagskram, den Rechte ins Internet kippen und den andere Leute gerne dann teilen und so weiter. Ne? Hey White Person war ein Plakat, was es auch analog im Internet gibt, wo diverse rechte Webseiten drauf beworben werden. Und es geht halt sozusagen um die normale Ansprache, irgendwie Hey du da. Und dann kommen danach so sehr interessante Fragen, nämlich sind Sie auch gelangweilt vom Fernsehen? Oder finden Sie auch, dass nur weißen Menschen die Schuld an allem gegeben wird? Oder denken Sie nicht auch, dass Multikulturalismus allen was bringt, außer Ihnen als weiße Person? Das heißt so, und das war für mich ein sehr gutes Bild, und dann, dann danach ist halt Join the Alt-Right, also hier klicken Sie diese Seiten an und so, ne? Und das war für mich ein wichtiger Moment für das, was die alternative Rechte macht. Sie versucht nämlich, Sie und mich und sozusagen alle, die angesprochen sind, für das eigene Weißsein zu sensibilisieren und das in eine Risikoposition zu bringen, in eine unterdrückte, in eine irgendwie angefressene Position. Und zwar nicht dadurch, Sie werden gerade unterdrückt von einem ideologischen Apparat, sondern finden Sie auch das Fernsehen doof? Wissen Sie was, ich erkläre Ihnen warum, weil da jetzt so viel linker Propagandakram läuft und auf einmal im Tatort schwarze Schauspieler sind und so, ne? Das ist die Kulturvernichtung und deswegen finden Sie das Fernsehen doof, so, ne? Und das sind völlig banale Affekte, die auf diesem Poster abgerufen werden. Finden Sie auch Political Correctness irgendwie umständlich, so, ne? Und das ist sozusagen die Ebene, die mich sehr interessiert hat im Buch, diese völlig banale Ansprache, die gar nicht darum geht, wie wütend sind Sie und wie sehr hassen Sie Ausländer oder was weiß ich, sondern stört Sie nicht irgendwas? Und natürlich sage ich auch, ja, natürlich finde ich das Fernsehen echt zum Kotzen. Ich gucke auch kein Fernsehen. Und dann ist sozusagen die Frage, wo macht man den Unterschied, wo hört es auf? Und die Rechten, das ist die Arbeit, die ich im Buch beschreibe, die Rechten machen die ganze Zeit diese Arbeit vom Entwurf einer Alltagswelt, die deswegen unbequem ist und die deswegen schlecht ist, weil sie weiß sind. Wenn sie nicht weiß wären, dann hätten sie es total super, weil alles spielt gerade für sie. Und das ist das die Gefühlswelt, die die Rechten vermitteln wollen. Und das war auf dem Poster, ja.
Sie haben so, also wenn ich das richtig erinnere, etwa 15 Screenshots, wie Sie das nennen, 15 Beispiele. Ich habe mich dann ab einer gewissen Stelle gefragt, was ist denn die Methode der Auswahl? Wie kommen die Dinge da jetzt hinein in das Buch? Einfach auch aus einem wissenschaftlichen Verständnis oder aus einem wissenschaftlichen Bemühen heraus. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen.
Unklar. Es gab Sachen, die mussten rein, es gab Sachen, die wollten rein, die konnten aber nicht rein. Screenshot 14 finde ich ganz interessant, der geht um Zensur und Überlastung. Und da führe ich einfach, das ist Copy-Paste, die Liste von Subforen einer bestimmten Plattform, die gesperrt wurden, weil sie rechte Inhalte haben oder weil sie pornografische Inhalte haben und so. Und ich wollte einfach mal nur, die stehen dann mit Namen da, wie diese Foren heißen. Und teilweise kann man das dann schon erkennen, wie rechts die sind oder nicht. Und das ist so eine lange Liste von 14 Seiten in 7-Punkt-Schrift, dass ich gesagt habe, wir reden alle davon, wir wollen die Rechten im Internet irgendwie zensieren. Wir müssen die finden und dann können wir die zensieren und dann hört das auf. Die Rechten im Netz sind ein Überlastungsproblem. Und mit den Screenshots war sozusagen dasselbe. Irgendwie, wenn ich versuchen wollte, alles zu finden, was rechts im Internet ist, dann da kann ich nicht machen. Das kann auch kein Sonderforschungsbereich und das kann auch wahrscheinlich das CERN, kann das auch nicht. So, das heißt, es gibt ein Überlastungsproblem und ein Teil von diesen 15 Screenshots war zu zeigen, die alle sehr kleinteilig in eine bestimmte Szene reingehen. Zum Beispiel einen bestimmten Protestmoment, wie der medial ausgewertet wurde. Es geht um Männerrechtlergruppen im Netz. Es geht auch um völlig banale Sachen wie Martin Sellner an einer Stelle. Und sozusagen, man könnte Tausende von solchen Screenshots schreiben. Ein paar waren mir wichtig, um Sachen zu zeigen, um verschiedene Felder zu zeigen. Es geht sowohl um Shitposter im Netz, es geht auch um 16-jährige Leute, die meinen Männerrechtsgruppe ist das Richtige für mich, weil der Feminismus macht mich gerade kaputt. Es geht aber auch um sozusagen das große Informationsimperium, was die Rechten aufgebaut haben im Netz, was Firmen sind und sozusagen Influencer, Verteiler, große Produktionsfirmen. Und dann viele andere Sachen. Es ist so ein bisschen das, was ich noch geschafft habe, reinzumachen. Es gibt viele Screenshots, die in Skizzen da sind, die dann einfach auch zu viel waren für das Buch. Und ich habe versucht, einen roten Faden reinzubringen. Es beginnt beim weinenden Nazi bei der Unite the Right-Demonstration 2017 in den USA in Charlottesville, also eine der größten rechtsextremen Demonstrationen in den USA in den letzten Jahren. Und es hört auf bei Querdenken, sozusagen, und das war für mich so eine Art roter Faden, wo ich dann versuchen wollte, dazwischen was zu machen. Aber ansonsten, wie das ausgewählt wurde, methodisch, wissenschaftlich, ey, don't ask me. Es war, was ich geschafft habe, in eine akzeptable Form zu bringen.
Genau, also Sie haben eigentlich auch ein sehr persönliches Buch geschrieben. So schien es mir. Das zeigen die Widmungen am Ende des Buches. Das zeigt der an das Tagebuch angelehnte Charakter der Beispielauswahl. Das steht mal an einer Stelle, dass es auch nach der Struktur eines Tagebuchs verfährt. Und auch die subjektiv gefärbte Sprache. Und Sie sagen gerade auch zu diesem Sprachgebrauch, dass Ihnen die, ja, ich zitiere mal, neutrale Sprache der Diagnostik schwerfalle, zugespitzt, dass Sie diese sogar ablehnen. Weshalb?
Das kommt auch wieder von Teveleit, das verfluchte Soziologendeutsch. Da hat er auch schon drüber geschrieben und hat eine ähnliche oder eine andere Schreibweise versucht, was ich sehr wichtig finde. Ich komme aus den Gender Studies, aus der feministischen Forschung, die sehr viel über anderes Schreiben nachgedacht hat und auch sehr anderes Schreiben ausprobiert hat, als sozusagen das distanzierte Analyse-Schreiben. Und das Buch geht letztendlich, es heißt halt rechte Gefühle, es geht um Gefühlswelten, es geht um Affekte. Und letztendlich geht es dann auch, weil die These halt ist, die Rechten sind nicht am Rand, die sind überall und die sind relativ nah, geht es dann auch um die eigenen Affekte. Und dann ist es sozusagen, man kann zum 100. Mal den großen Austausch sehr analytisch erklären und man muss das bei den Beispielen dann teilweise auch tun. Was auch die Forschungsliteratur gerne macht, die erklären nochmal gern immer, was Rechtspopulismus ist von Anfang an und so. Aber beim 15. Screenshot irgendwann denkt man sich, ich muss das jetzt auch nicht mehr machen. Und dann kann man halt auch mal schreiben, naja, der Scheiß, den ich da eben und so, Sie wissen schon. Und sozusagen, es ging auch viel darum, diagnostische Sprache ist falsch, weil die Rechten keine Krankheit sind. Die Rechten sind ein Gesellschaftsphänomen in dieser Gesellschaft und in anderen Gesellschaften. Und wir sind auch Teil der Gesellschaft, deswegen geht der Rest des Buches am Ende um die Normalität, die gesellschaftliche. Und man muss sozusagen mitverhandeln, dass die nicht irgendwo anders sind und man kann die mit dem Fernrohr beobachten. Die Anekdote ist vielleicht, dass ich im Zug hierher im Bistro gesessen habe und neben mir saßen vier ranghohe Vertreter der AfD-Bundestagsfraktion. René Bochmann, Kai Gottschalk, Mike Monschek und Matthias Moosdorf. Ich habe die dann gegoogelt und haben da irgendwie, die haben auch eine Lesung heute Abend oder eine Veranstaltung und so. Und da dachte ich, das ist ja genial. Also meine These ist halt, die sind nicht weit weg, die sind genau hier. Und da sitzen sie nebenan. Irgendwie. So, und deswegen ist es halt so ein bisschen, ich kann nicht so tun, als ob die sonst wo wären. Und ich schütze mich mit Theorie davor, sondern es ist ein sehr konkretes Problem. Und wenn Sie Menschen nicht weißer Hautfarbe oder nicht christlicher Herkunft oder Religion fragen, wenn Sie queere Menschen fragen, dann wissen die alle, dass die Rechten ein sehr klares und sehr nahes und direktes Problem sind, wo man jetzt auch nicht so, ich guck mal gerade beim Heidmeier, wie es da steht. So, ne?
Das irritiert mich so ein bisschen und hat mich auch beim Lesen irritiert, weil Sie schreiben, dass die reflexive Faschismus, die nahen Rechten oder Alt-Right sehr auf Affekte orientieren, also sehr mit den Gefühlen des Alltages der Menschen umgehen. Wenn sie aber selber die distanzierte Wissenschaftssprache, so langweilig und so träge sie auch ist, verlassen, ist das nicht ein Widerspruch? Dienen Sie sich nicht ähnlichen Affekten an?
Wieso ist das ein Widerspruch? Es müssen ja nicht die Affekte sein, es können ja andere sein. Nee. Ich meine, es ist zum Beispiel ein berechtigter und von mir aus auch ein antifaschistischer Effekt oder Affekt. Wenn man von dem Mist, der über die AfD geschrieben wird, auch mal angekotzt ist. So, ich finde es für mich, also sozusagen als jemand, der Affektforschung macht, der Gender Studies macht und so, finde ich das einen sehr wichtigen Affekt. Man kann das Patriarchat 100-mal erklären, sehr distanziert. Man kann aber auch einfach mal angekotzt davon sein und man darf das auch ruhig mal sagen. Es gibt so Stellen in dem Buch zum Beispiel, es gab diese schöne Debatte, der Flügel wird aufgelöst, also der rechtsradikale Flügel der AfD. Und dazu hat die AfD dann einen Facebook-Post geschrieben, ja, der Flügel ist aufgelöst. Und dann hat der Deutschlandfunk diesen Facebook-Post vorgelesen als Nachricht, der Flügel ist aufgelöst. Und dann dachte ich mir, also jetzt bin ich aber sauer und ich möchte das auch gerne mitteilen, dass so ein Mist geschrieben wird. Ne? Also halt, man kann jetzt natürlich viel analysieren und ich mache das dann auch, aber es gibt so eine Grundhaltung da drin, die ich finde, die sehr wichtig ist für Leute, die gegen rechts arbeiten, dass man einfach auch mal die Nase voll hat, etwas zu erklären, sich nochmal die andere Seite anzuhören und eventuell zu gucken, ob der Verfassungsschutz schon was gemacht hat und dann sozusagen abzuwägen, sondern man, es geht auch um etwas, was ich letztendlich Gegenfühlen nenne. Also das heißt, es geht darum, die Rechten entwickeln Gefühlswelten, in denen weiße Menschen unterdrückt werden, in großem Maßstab. Denn man von der AfD eben hat Bistro gesagt, ich lebe in einer Diktatur, ich werde unterdrückt, ich habe meinen Job verloren, ich bin total im Eimer. Die haben mich bedroht und so weiter. Ne? Das ist eine richtige Gefühlswelt. So, da ist der drin, das vertritt der. Und halt, ich frage mich halt, was ist die antifaschistische Gefühlswelt? So, ne? Die besteht nicht nur in der Analyse, sondern die besteht auch tatsächlich im Gefühls, im Dagegenfühlen, dass man zum Beispiel sagt, ich habe mal die Nase voll. Ich habe jetzt so und so lange erklärt, was der große Austausch ist, warum das gefährlich ist. Und irgendwann muss ich das auch nicht mehr, sondern dann kann man auch mal sagen, die Berichterstattung ist Mist zum Beispiel. Über die AfD. Verstehen Sie, was ich meine? Ich finde es noch nicht sozusagen, dass man sich... Geht es letztendlich um, müssen wir denen rational entgegentreten oder müssen wir auch emotional werden? Ist das so die Grundfrage dahinter?
Ja, die Grundfrage ist eigentlich noch eine ganz andere. Jetzt bin ich ein bisschen polemisch. Was unterscheidet denn die Alt-Right von den progressiven Linken? Wenn ich jetzt auf Seite 322 schaue und Sie sagen, Sie sprechen von dem FOBO-Phänomen, also Fear of Better Option, dann, und Sie lesen das hier vor, dass wir jetzt durch den Postmodernismus in so Gefühlswelten auch gedrückt werden oder auch sexuelle Welten im Pornhub und Tinder, dann denke ich mir, ja, das habe ich jetzt in dem Artikel von XY auch gelesen, dass irgendwie das alles zu viel ist und wir müssen davon los. Und jetzt frage ich mich an der Stelle, was unterscheidet denn jetzt die eine Beschreibung von der Alt-Right-Beschreibung? Das ist dasselbe Problem und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann die Lösung nicht auseinanderhalten und die affektuelle Sprache tut ihr Übriges dazu.
Aha. Das ist jetzt ein ganz schön kompliziertes Beispiel, was Sie genommen haben. Also das mit dem FOBO, Fear of a Better Option, also halt die Beziehungen gehen kaputt, weil Tinder uns die ganze Zeit anbietet, noch jemand Besseres zu treffen. Ja. Das ist nicht von mir, das ist von Martin Sellner. Also Martin Sellner macht einen YouTube-Stream dazu mit seiner Frau zusammen, die auch eine White Nationalist Activist ist. Und die unterhalten sich über Tinder. Das ist erstmal eine Alltagswelt, die sozusagen die Rechten entfalten. Und es gibt dieses Tinder, das macht uns irgendwie die Beziehung kaputt, weil ständig wird uns da angeboten, dass wir uns ja noch besser treffen könnten und so. Und das ist ja auch problematisch für junge Leute und so, ne? Und ständig liegt man in diesem Hör und es gibt gar keine Beziehungen mehr, niemand heiratet mehr, die Leute haben keine Kinder mehr. Ach, die Geburtenraten, Martin. Ja, lass mich mal erzählen von den Geburtenraten, ne? Und so kommt sozusagen aus der Kapitalismuskritik, die es ja von vielen Seiten gibt, so, ne? Also halt, was machen diese Medien mit uns, was machen die mit unserem libidinösen Apparat oder was auch immer, kommt dann auf einmal so eine weiße Geburtenraten gehen zurück, Martin. Könnte das an Apple liegen? Ja, Brittany, sehr interessant, ja, irgendwie. Und dann unterhalten die sich halt darüber. Und da würde ich sagen, eine linke Kritik würde das jetzt so nicht formulieren, sondern würde tatsächlich sagen, irgendwie, was macht man denn mit diesen Apparaten? Und ist das überhaupt so? Werden dadurch nicht andere Sexualitätsformen gefördert, zum Beispiel? Könnte man die dafür nutzen? Könnte man die Plattformen, die bestimmte Sachen eingeschrieben haben, anders nutzen? Gibt es queerfreundliche Plattformen, zum Beispiel? Und solche Sachen, so, ne? Der Witz ist halt, die Rechten reden über dasselbe, was über das alle anderen auch reden. Und sie bieten dazu Formeln an, wie man relativ schnell dazu kommt, dass man als weiße Person unterdrückt ist. Oder als Mann oder als Heterosexueller. Das will die Linke, wenn es die Linke irgendwie. Ich bin da nicht so dafür, für den Begriff eigentlich. Das wollen viele andere Leute nicht. Sondern die wollen tatsächlich soziale Gleichheit oder weniger Rassismus statt mehr und so, ne? Irgendwie. Und da gibt es schon dann relativ handfeste Unterschiede. Die machen sich teilweise an denselben Objekten fest. Aber ich weiß nicht, wenn Ihnen da die affektive Sprache von mir, die auch mal die Nase voll hat oder die sagen muss, ich kann ewig lange distanziert Rassismus analysieren, und will mich aber eigentlich fragen, also wie diese Struktur, in der ich lebe, die mich privilegiert, die mich hervorgebracht hat, die mir gesagt hat, wer ich bin, wie die auch mit Rassismus zu tun hat. Und diese Nähe, im Feminismus redet man dauernd darüber. Das Persönliche ist politisch. Und halt auch die persönliche Gefühlswelt ist eine politische und sie muss politisiert werden. Das ist der Anspruch, den nicht der Anspruch, aber das, was ich versucht habe im Buch, mitzudenken und mitzumachen.
So. Das leuchtet mir jetzt besser ein. Was ich aber nicht verstanden habe oder was,
ja,
wo ich mich ständig beim Lesen gefragt habe, warum sagt er das denn so? Sie reden immer von einer Kombination, haben Sie ja jetzt ja auch gerade wiederholt, weiß und männlich. Und wenn ich mir weiß, verstehe ich. Aber die Frauen mögen mir jetzt verzeihen, aber gibt's denn keine Frauen? Also was mit Marie Le Pen? Was ist mit den Amerikanerinnen in der rechtskonservativen Partei? Also bei den Republikanern? Was ist mit Alice Weidel? Warum tauchen die nicht auf?
Also es tauchen schon ein paar weibliche Figuren auf. So ist es nicht, ne? Ich habe halt versucht, die Gefühlswelten zu erklären, die man im Netz viel findet. Und ein großer Teil des Buchs ist sozusagen eine andere Geschichte vom Rechtsextremismus zu erzählen. Wir erzählen die viel von rechtsextremen Strukturen her. Also halt die Kleinstparteien in den 60er Jahren, rechtsradikale Strukturen und Netzwerke in den 80er Jahren, dann neue Parteiengründung, Pegida und sowas, ne? Also politische, realweltliche Bewegungsformen. Es gibt sozusagen die andere Geschichte, die ich eben kurz skizziert habe. Seltsame Internet-Subkulturen um 2008, die sich über eine Reihe von teilweise selbst produzierten kulturellen Ereignissen langsam radikalisieren in verschiedene Richtungen. Und ein großer Teil von denen radikalisiert sich in eine antifeministische Richtung. Und das sind größtenteils Männer. Es sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen dabei sozusagen. Ne? Und aus dieser Geschichte heraus ist sozusagen das weiße, heterosexuelle, männliche dominant. Und es ist sicher im Buch sozusagen eine Schwäche, dass es vor allen Dingen darum geht, wie bei Tevelight sozusagen über Männerfantasien zu sprechen. So, ne? Es gibt eine ganze Reihe von weiblichen Protagonistinnen, die Leute in den Gender Studies und in der Frauenforschung, die sich mit Rechtspopulismus beschäftigen, arbeiten sehr viel dazu. Also da gibt es ganz exzellente Bücher, die sozusagen das Empirische sehr stark aufarbeiten. Diese kulturellen Fäden, die ich da aufnehme, sind sehr stark um diese Männlichkeits. Das liegt auch am Internet sozusagen, an der Klientel, die da bestimmte Sachen tut und andere Sachen eben nicht tut. Oder auch am Default, was das Internet zulässt. So, also halt ein Account ist erstmal sozusagen, Sie können ja nicht das Geschlecht feststellen, aber halt die Gruppen sind oft geschlechtlich kodiert und so weiter und sehr männlich kodiert. So, ich will damit nicht ausschließen, es gibt keine rechten Frauen oder es gibt keine rechten Schwarzen oder keine rechten, was weiß ich was. Die gibt es alle, ich habe die auch drin. Es gibt Right Wing LGBT, ein sehr schönes Forum, irgendwie schwule, lesbische, rechtsradikale. Ich rede von einer heterogenen Rechten und das meine ich auch. Ich habe die Heterogenität vielleicht nicht angemessen genug dargestellt.
Ja, im dritten Teil Ihres Buches sagen Sie, dass der reflexive Faschismus in dem Sinn, Zitat, ein Phänomen sei, das primär zensorisch oder strafverfolgend nicht zu bekämpfen ist, sondern dass es sich dabei eher um so eine Art diskursiven Klimawandel handelt. Das haben Sie ja zu Beginn auch skizziert. Und Sie bieten aber im dritten Teil auch Gegenstrategien an, erstmal so effektive Maßnahmen. Also ich nehme mal als Beispiel, Sie sagen, soziale Netzwerke befördern eben solche Affekte, die sich eben die neue Rechte zu Nutzen machen. Aber Sie sagen auch, es gibt auch affektive Maßnahmen, die man einsetzen könnte. Und Sie sprechen da vom Reverse Emotioneering. Ich glaube, Sie haben das auch andeutungsweise schon skizziert, aber vielleicht können Sie noch mal kurz fürs Publikum erklären, was sind solche affektiven Maßnahmen?
Also Emotioneering ist ein Begriff, den habe ich aus der Computerspielbranche. geklaut. Die sprechen halt davon, wenn sie Computerspiele inszenieren, also was da passiert, von Emotioneering, welche Gefühle können wir in der Spielerin auslösen, und die bauen das tatsächlich. Also so ähnlich wie jetzt ein Hollywood-Film zum Beispiel einen Schmalzmoment herstellt, und Computerspiele machen das auch, die nennen das Emotioneering, also Emotional Engineering. Und das finde ich sehr interessant als auch technischen Vorgang, der so passiert. Was ich dann im Buch beschreibe, ist sozusagen rechtes Emotioneering, wie bestimmte Gefühle ausgelöst werden oder bestimmte Gefühlswelten produziert werden, die in allen möglichen Situationen passen können zum Beispiel. Reverse Emotioneering wäre, ja, ist relativ schwierig. Das ganze letzte Kapitel dreht sich sozusagen darum, dass die Rechten zwar recht sind, aber auf einer Normalität aufsitzen, die daran beteiligt ist. Eine These, die jetzt polemisch vielleicht zu formulieren wäre, die Rechten sagen viel von dem, was der Mainstream sagt, in einer expliziten Form. Also halt, Rechte vertreten expliziten Rassismus teilweise. Der Mainstream verwaltet einen institutionellen Rassismus, der aber nicht gesagt werden muss, weil er eben institutionell ist. Und er muss nicht von einzelnen Leuten ausgesprochen werden, sondern er verteilt sich sozusagen auf Institutionen. Und das kommt aus der Rassismustheorie. Das heißt, prononciert bringen die Rechten Tendenzen aus der Allgemeingesellschaft hervor, radikalisieren die, emotionalisieren die und streuen die sozusagen. Reverse Emotioneering wäre jetzt eigentlich diese Normalität, die ich als problematisch empfinde, zu entlernen und sozusagen sich zu dem, was normal oder was der Mainstream ist, auch querzustellen, so ähnlich wie die Rechten das auch machen, zumindest geben sie das vor. Was einfach so meine Erfahrung ist, also ich habe eben das mit dem Deutschlandfunk gesagt, es muss eine Entfremdung auch von diesen Sachen gelernt werden, dass es zum Beispiel sowas gibt wie Medienmanipulation, dass bestimmte Framings hergestellt werden in den Medien, in der Normalität, im Normalen, zum Beispiel, dass die Rechten weit weg sind, dass es Extreme sind mit Baseballschlägern und so. Und alles solche, ich nenne es Reflexe, entlernen. Und das ist auch emotionale Arbeit, wie man sich sozusagen von einer Normalität, die jetzt schon seit vielen Jahrzehnten sozusagen einen Rechtsextremismus mitträgt, nicht so richtig was dagegen findet und nicht so richtig Lösungsvorschläge hat, sozusagen sich von der zu entfremden und dann mal zu gucken, welche anderen Öffentlichkeiten sind denn vorstellbar zum Beispiel. Ein gutes Beispiel finde ich den Prozess von Halle, der Attentäter von Halle, der zwei Menschen erschossen hat, als er in die Synagoge nicht reinkam, wo er 50 oder 100 Menschen erschießen wollte. In dem Prozess gab es einen offiziellen Gerichtsprozess, wo der Verfassungsschutz da war und so weiter. Und es gab draußen einen anderen Prozess, der von Betroffenen, von Menschen der verschiedenen Communities of Color dort orchestriert wurde und gemacht wurde, wo ganz andere Redebeiträge zum Beispiel waren. Das ist für mich eine andere emotionale Öffentlichkeit, die nicht die Rechten nur im Gericht verhandelt, als Einzeltäter, als Straftäter, die dingfest zu machen sind, denen dann die Gesinnung nachzuweisen ist, sondern die Leute da draußen haben über eine andere Normalität geredet, wo zum Beispiel erstmal klar ist, wie schwierig es ist, jüdisch zu sein in Deutschland, wie vielen Angriffen man ausgesetzt ist. Und die sozusagen das, was wir eigentlich die ganze Zeit als normal, ja, und dann gibt es komisch mal so einen Antisemitismusvorfall oder sowas, ne? Das ist sozusagen, das ist Alltag. Und diesen Alltag zu verstehen und anders zu gestalten, das ist, was ich dann Reverse Emotioneering nenne, ist ein bisschen hochgegriffen. Mein Gott.
Haben Sie aber super erklärt. Also das ist wirklich sehr komplex, dieser Gedankengang. Wir wollen jetzt die Fragen an Herrn Strick auch fürs Publikum öffnen. Und ich würde mich als rasende Reporterin zur Verfügung stellen. Wer möchte was fragen?
Oder kritisieren oder
Sie können auch überlegen. Vielleicht stelle ich eine Frage, dann fällt Ihnen vielleicht auch noch eine ein, die Ihnen auf der Seele brennt. Wie ist denn das Buch jetzt aufgenommen worden? Ist ja schon ein Buch, was Aufmerksamkeit verspricht. Oder spitz gefragt, wird jetzt alles anders?
Was denn jetzt wo?
Na, überall.
Nee. Warum sollte nach einem Buch alles anders sein? Also das, da verstehe ich die Frage nicht so ganz.
Die Frage läuft eigentlich darauf hinaus, quasi, gibt es eine Resonanz auf dem Buch? Sehen Sie, dass diese Strategien aufgenommen werden? Beziehen sich Leute darauf?
Also, es gibt mehrere Antworten darauf. Das Buch hatte für von einem unbekannten Postdoc geschriebenes zweites Buch eine relativ große Resonanz. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich bin Akademiker. Und wir schreiben da unsere Sachen, unsere Artikel und so, und das bleibt in der akademischen Community. So, und ich komme, so mein Hauptbezugsfach ist eigentlich mal die Amerikanistik gewesen. Und da sind wir ein kleiner Haufen. Ein bisschen was von dem Haufen ist heute sogar da mit Sebastian Herrmann. Und sozusagen, wir lesen uns gegenseitig, ne? Wir sind ein kleines Fach. Und sozusagen mit dem Thema gibt es natürlich ein anderes Publikum. Ich bin jetzt seit das Buch draußen ist und seit der Forschungsdings begangen hat, das ist jetzt, glaube ich, mein 60. Auftritt oder so, mit diesen Themen in Gesprächsformaten, in Vorträgen und so weiter, und Medienpädagogiken, Sozialarbeiterinnen, verschiedenste aktivistische Kontexte. Die Antifa hat mich eingeladen nach Sachsen, was sehr interessant war. Also es gab eine große Resonanz. Und die Leute wollten sehr viel darüber wissen. Und sie wollten vor allen Dingen darüber reden, was sie selbst auch im Internet machen. Und was sie selbst im Internet erfahren. Also da gibt es einen großen... Es gibt dann immer die Mutter oder den Onkel, der sagt irgendwie, mein Sohn ist ja einer und so. Ne, was mache ich denn jetzt, Herr Strick und so. Ne? Das heißt, das ist was für einen Wissenschaftler relativ selten ist. Ne? Irgendwie. Insofern ist das ein großer Gewinn gewesen. Ich bin ein paar Mal von öffentlich-rechtlichen Medien angefragt worden, also Deutschlandfunk und Tritrat Rullaner, die eigentlich immer dieselbe gefragt haben, was machen denn die Rechten jetzt, Herr Strick? Also wer ist das denn? Und so, ne? Und wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man so ein bisschen, naja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Es sind relativ viele und die machen viele verschiedene Sachen, die sind an vielen verschiedenen Stellen und es sind auch nicht alle nur extrem rechts mit Glanze, sondern die sehen verschieden aus und teilweise sind die auch nur für den Moment rechts, weil sie zum Beispiel auf einer Querdenker-Demo sind und da bestimmte Sachen tun wollen, bestimmte Sachen ausdrücken wollen, die den Rechten gerade ganz gut passt. Und deswegen haben die auch kein Problem, nebeneinander zu laufen, weil die beide in einer Diktatur leben. So, ne? Die einen in der Linken und die anderen in der... Und so, ne? Und das heißt, die haben immer diese Frage gestellt, wo ist denn jetzt dieses Rechtsaußen? Und da muss ich wirklich sagen, die Deutschlandfunk oder FAZ oder so haben letztendlich das Problem nicht verstanden und sie können es auch nicht verstehen. Weil sie müssen irgendwo das andere beschreiben. Sie müssen irgendwo diagnostizieren. Und sie müssen die Gefahr für die Demokratie irgendwo anders suchen. Und ich denke halt, ein so Begleitthema ist, weshalb zum Beispiel es schwierig ist, Screenshots zu beenden, dass jeden Tag was Neues passiert. Und jeden Tag gibt es irgendeinen Shitstorm, der rechte Inhalte an die Öffentlichkeit spült und dann in leicht veränderter Form als FAZ-Leitartikel, als Spiegeltitel oder sonst wie passiert. Also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt über das Gendern gestritten haben. Oder über linken Extremismus an den Universitäten, der die Wissenschaftsfreiheit kaputt macht. Das sind beides rechte Setzungen, die von woanders herkommen. Und wir reden darüber, als ob das so faktisch wäre. So, ne? Das Gendern macht uns wirklich die Sprache kaputt. Ja, ja, und so. Ne? Das sind Setzungen, die teilweise von Rechtsextremen kommen oder aus einer rechten Ecke kommen. Und wir reden darüber, die spülen das halt agitatorisch in den Mainstream. Der Mainstream nimmt das gerne auf. Und deswegen ist es so ein anderer Teil der Rezeption. Es ist akademisch sehr gut, glaube ich, angekommen. Es hat mich in viele verschiedene Kontexte gebracht, aktivistisch sehr gut angekommen, zivilgesellschaftlich. Die Öffentlich-Rechtlichen wissen nicht, was sie damit machen sollen. Also sozusagen die Zeitung. Sie wissen es nicht. Weil das, was da drin steht, ist halt, ihr müsstet eigentlich eure Mechanismen überdenken und zu gucken, und zum Beispiel gucken, macht ihr aus einem Twitter-Shitstorm jetzt einen Meinungsartikel? Oder hängt ihr da vielleicht einer digitalen Logik an, die ein bisschen toxischer ist, als ihr euch das vorstellen könnt? Ne? Aber es wird dann gesagt, nein, das ist die Debatte gerade und so. Also so ein bisschen. Sebastian, gerne.
Jo. Eine der Sachen, die mir an dem Buch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass du über auch positive Affekte sprichst. Ich habe das Gefühl, wir nehmen Rechtsextremismus immer wahr als irgendwie wutverzerrt und irgendwie frustriert und so. Und du sprichst so ein bisschen über den fröhlichen Faschismus und das Happening und so. Und mich würde interessieren, ob du da einfach noch ein bisschen mehr erzählen kannst, vielleicht auch ein bisschen mehr noch über Material sprechen kannst oder so, woran man das nachvollziehen kann. Das macht einen ja auch immer so ein bisschen die Gegendemos kaputt. Da kommt man hin, ist irgendwie gegen die akute Legida-Demo und dann lachen die und freuen sich und sind irgendwie gut gelaunt und das ist extrem frustrierend und so und plötzlich ist man selber der mit der hassverzerrten Fresse und so. Also das würde mich interessieren, dazu noch ein bisschen mehr zu hören über diese positiven Affekte.
Super Frage. Zwei Sachen dazu vielleicht. Es gibt, also generell reden wir ja von Hasspolitik, So, ne? Das ist so die Mainstream-Verhandlung von Rechtsextremismus oder Rechten und so weiter. Sarah Ahmed, die bekannte Affektforscherin und Soziologin und viele andere Sachen noch, die sie macht, hat einen ganz tollen Text geschrieben, schon vor 20 Jahren fast, Fascism is Love. Und da redet sie unter anderem, weil sie White Nationalists in den USA untersucht hat, davon, wie das, was dann so nach außen als Hass verhandelt wird, intern eine Selbstaufwertung ist. Also ein Empowerment, eine Selbstliebe. Ich liebe meine weiße Kultur. Und ganz viel von Internetagitation besteht da drin. Männerrechtsgruppen bestehen da drin, Männlichkeit zu empowern, weil sie durch den Feminismus unterdrückt ist. Das heißt, ganz viele Sachen, die die Rechten machen und die ich im Buch untersuche, sind Identifikationsangebote, Aufwertungsangebote, die erstmal darin bestehen, dass sie thematisieren, dass man sich irgendwie schlecht fühlt und dass aber jetzt die Antwort da ist, weil das liegt am Feminismus oder das liegt an der Migration. Deswegen geht's dir so schlecht und das musst du machen. Du musst erkennen, dass du weiß bist und dann musst du deine weiße Kultur und das wertet dich auf. Das ist ein liebendes Verhältnis zu deiner Heimat. Das ist ein unheimlich breiter Diskurs bei den Rechten, der wahnsinnig anschlussfähig ist. Du kannst was gut finden. Ne? Das andere ist, die sozusagen die Energie, die daraus kommt. Und da fand ich, ich war entgeistert, ich bin auch immer entgeistert von dieser Querdenken-Bewegung, die sehr heterogen war. Und ich habe mir viele Demonstrationsaufnahmen angeguckt davon, die Videos, die dann ins Netz gespielt wurden von verschiedenen Leuten, was da alles passiert ist. Die Querdenken-Bewegung war eine wahnsinnig energetische Bewegung. Man konnte gegen etwas sein, wie die Impfpflicht, was noch gar nicht da war. Und man konnte gleichzeitig das machen, was alle, die sich an Corona-Maßnahmen gehalten haben, nicht machen konnten. Man konnte rausgehen, man konnte die Maske abnehmen, man konnte sich anlachen, man konnte sich küssen und man konnte irgendwie für oder gegen was sein oder sowas. Ne? Und das ist, wenn sich, ich habe immer so ein Lieblingsbeispiel von einer circa 50- oder 60-jährigen Hausfrau aus Schwaben, die sich mit einem Berliner Riot-Cop anlegt. Sie ist auf einer Querdenken-Demo und da steht ein Riot-Cop in voller Montur und sperrt die Straße ab, weil die Demonstration ist ungeleitet. So, ne? Und der sperrt die Straße ab und dann stehen da so und so viele Riot-Cops. Und da kommt eine Frau aus Schwaben nach Berlin und legt sich mit diesem Riot-Cop an, weil gerade ihre Freiheit hier zerstört wird. Sie hat jetzt ihre Unterdrückung gefunden, die steht da und sie kann den angreifen. Sie ist Gegnerin dieser Unterdrückung. Sie lebt in einer Diktatur und sie hat jetzt ihren Diktator gefunden, der steht da und sie greift den an. Eine 60-jährige Hausfrau aus Schwaben, die wusste noch nicht mal, in welchem Stadtteil sie ist. So, ne? Und da dachte ich mir, das ist Energie. Die haben eine Wahnsinn, das sind energetische Bewegungen. Man kann gegen etwas sein, was vielleicht noch gar nicht da ist, was auch gar nicht Form hat oder so. Und man kann sich als Staatsfeind fühlen oder als Systemgegner oder man kann sagen, wie der Mann eben im Bistro gesagt hat, irgendwie, ich kann jetzt nochmal die DDR bekämpfen. Ich kann jetzt nochmal Bürgerrechtler sein und die DDR-Diktatur bekämpfen. Und das sind sozusagen energetische Leistungen, die da aufgebracht haben, die ganz vielen Leuten was bringt. Sie können Sachen machen, die sie vorher nie gemacht haben. Sie können auf die Straße gehen, sie können irgendwie sich bunte Klamotten anziehen oder sonst was. Und das muss man total verstehen an diesen Bewegungen, an diesen Sammlungsmomenten. Das sind energetische. Und ich war auf der großen ganz Berlin hasst die AfD-Demo, wo wir wirklich, ich glaube, wir waren 10 oder 20 oder 30 mal so viele und so. Und wir haben die halt angebrüllt, ihr Schweine, haut ab und so ein Kram. Die haben sich gefreut. Die freuen sich. Sie werden unterdrückt. Da sehen sie es, da haben sie es und die freuen sich darüber. Das ist richtig gut für die. So, ne? Und das ist ein tolles Gefühl, wenn man das verifizieren kann, dass man gerade, weil man hat politische Meinung X oder was weiß ich, man hat irgendwas gesagt, man wird unterdrückt. Und ich will ja nicht erzählen, was die Leute von der AfD eben im Zug mir alles erzählt haben, wie sie überall unterdrückt werden und welcher Operndirektor seinen Job verloren hat, weil er mit der AfD essen war. Und auch. Also es sind tolle Gefühle, die haben gute Laune. Und das ist ein wichtiger Punkt, Sebastian, danke.
Ich habe zwei Sachen. Zum einen schließt das so ein bisschen an die vorherige Frage an und treibt sie nochmal so ein bisschen weiter auch im Vergleich. Also was mich wirklich interessieren würde, ist, inwiefern das Affektmanagement und das Adressieren von Gefühlen jetzt, also bei den heutigen Rechten, anders ist oder sich gerade verändert, zum Beispiel auch im Vergleich zum Beispiel zum klassischen frühen Faschismus des 20. Jahrhunderts, weil auch da wird man ja nicht sagen können, dass die nur gegen irgendwas waren, ja, und rückwärtsgewandt waren sie im Grunde genommen auch nie. Also der Faschismus war ja immer eigentlich ein modernes Phänomen und er hat immer auch vielfältigste Identifikationsangebote gemacht und natürlich auch in hohem Maße Affekte gemanagt, Gefühle heraufbeschworen, andere unterdrückt und so weiter und so weiter. Ne? Also das ist ja eigentlich, ich glaube, eine vielleicht immer noch unterbelichtete, aber kontinuierliche Geschichte eigentlich aller auch politischen Bewegungen, dass sie immer, immer, immer auch mit so einem Gefühlsmanagement einhergehen ihrer Mitglieder, ne? Und dass auch politische Rede im Grunde genommen immer einen ganz großen emotionalen Anteil hat und all das. Das würde mich mal interessieren. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie sind jetzt irgendwie nicht genuiner Faschismusforscher und trotzdem schwingt die Frage, also finde ich, liegt die Frage so nahe, ne? Machen die eigentlich heute irgendwas anderes oder so, ne? Verändert, also adressieren die jetzt andere Gefühle zum Beispiel? Kann ja sein, dass sich da irgendwie was verschiebt, ne? Ich habe irgendwas von über einen weinenden Nazi gelesen. Das würde mich ja nochmal interessieren. Ist das jetzt was Neues, ja? Also, dass sie Tränen zulassen oder irgendwie so, ne? Also das ist so das eine, das andere, das hat mich ein bisschen irgendwie gekratzt in meinem Verständnis von Wissenschaftlichkeit, weil mir leuchtet noch nicht so ganz ein, warum sie quasi bei sich selber auch Affekte zulassen wollen in der Bearbeitung dieses Themas und das aber so ausspielen gegen diese, was Sie genannt haben, diagnostische Haltung oder sowas. Ich sehe das, also ich, das finde ich nicht überzeugend, sag ich mal so, ja, weil natürlich sind, also ist ja jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin hat auch wertende Impulse, ja, also hat Empörung, hat Unverständnis, hat Neugier, hat irgendwie, weiß ich nicht, auch das Gefühl, irgendwas unterstützen zu wollen, vielleicht in der eigenen Arbeit, aber also mein Wissenschaftsverständnis war bisher immer so, dass, ja, also ich gebe das irgendwann, hänge ich quasi meine Gefühle und auch meine Wertung an die Garderobe und versuche, da so neutral wie möglich mein Phänomen mir anzuschauen, damit mir meine Gefühle nicht ständig da reingrätschen, ja, und ich also Dinge sehe, möglicherweise, oder nicht sehe, die ich aber sehen sollte, zum Beispiel, ne? Und das kann ich eben nur, wenn ich einen Schritt zurücktrete und eine distanzierte Haltung dazu einnehme. Was ja nicht heißt, dass ich irgendwann meine Befunde auch wieder raustrage und sehr engagiert werde oder so, ne? Aber das, also ich verstehe nicht, warum Sie diese Differenz so aufheben wollen. Also warum sozusagen Affekte und mein eigenes sich über irgendetwas aufreden jetzt so permanent präsent sein sollen und ob, warum das ein Vorteil sein soll. Also ich sehe das eigentlich nicht.
Okay. Danke. Das sind zwei sehr große Fragen. Okay. Ich werde es mal versuchen. Meine Standardantwort auf die erste Frage ist immer die Rechtsextremen heute machen nichts Neues. Der Faschismus ist derselbe. So, ne? Also die Inhalte sind dieselbe, die Gefühlswelten sind auch teilweise dieselben und so weiter. Es befindet sich halt in einem neuen Zustand, wie wir alle auch, in einer digitalisierten Gesellschaft, wo wir sozusagen alle mit Medien umgeben sind, die primär als Affekttauschbörsen funktionieren. Also wo wir was liken, wo wir was sharen können, wo wir auf andere Medieninhalte reagieren und so weiter. Und da gibt es zumindest, ich bin da echt ein bisschen dilemmatisch. Ich denke, es gibt keine neuen Geschichten. Es gibt aber neue Genres, die die Rechten erfinden. Wie zum Beispiel das Meme. So, es gab natürlich vorher auch politische Collagen und agitatorische Collagen, auch in den 10er, 20er Jahren und so weiter. Es gibt aber genuin neue Genres wie das Reden über Tinder auf YouTube und was das mit den Geburtenraten zu tun hat und dieses komische, seichte Volllabern, was die Leute dann machen. Und das machen ja alle sozusagen. Ne? Mich interessieren vor allen Dingen aus kulturwissenschaftlicher Sicht diese Formen. Ich glaube, der Faschismus selber ist wahnsinnig gut beschrieben worden und er macht auch nichts wesentlich Neues. So, er findet halt eine veränderte Welt vor. Das ist nicht die Welt von 1910, die wir jetzt haben, oder 1920. Auch in den USA nicht. Und er arbeitet halt, das ist wieder deswegen reflexiver Faschismus, mit den Dingen, die gerade da sind. Und versucht, seine alten Sachen in diese neuen Dinge reinzumachen. Und dann ist es zum Beispiel einfach die Sprache der Risikogesellschaft. Wer ist gefährdet? Wo ist das Sicherheitsmanagement und so weiter? Ne? Und das sind sozusagen andere Modalitäten, in die der Faschismus kommt. Das ist aber sozusagen ideologisch gesehen dasselbe. Das ist die eine Frage. Ich würde mich total interessieren für, ich weiß nicht, wie das forschungstechnisch zu machen ist, für kleinteilige Gefühlsgeschichten der Vorkriegszeit oder der Zwischenkriegszeit. Wie überhaupt, das ist wahnsinnig interessant und es gibt mehrere Historikerinnen, die daran arbeiten, die sozusagen eine rückwärtsgewandte Ethnographie versuchen und diese emotionalen Alltagswelten zu bauen. Bei Teveleit ist es sehr psychoanalytisch, da würde ich sozusagen, das arbeitet mit dem Material, macht aber andere Schlüsse daraus. Aber das wäre eine unheimlich interessante Arbeit und jetzt dummerweise mit dem Internet haben wir alles die ganze Zeit auch noch gespeichert und dynamisch abrufbar. Und deswegen bietet sich da sozusagen diese kleinteilige Gefühlsschau an. Die andere Sache, ich verstehe es so, dass sie ein bisschen das rationale Argument gegen das Gefühl ausspielen. Also halt, ich habe ja nee, das möchte ich nämlich auf gar keinen Fall. Es gibt den unausgesprochenen oder auch oft auch ausgesprochenen Imperativ, wir müssen den Rechten rational begegnen, weil die so emotional sind. Das ist eine alte sozusagen Binarismus, an dem sich der Feminismus lange abgearbeitet hat, irgendwie, weil da wurde nämlich auch gesagt, die Frauen argumentieren emotional und rational ist die Wissenschaft, deswegen dürfen Frauen keine Wissenschaft machen zum Beispiel. Also an diesem rational-emotional hat sich Feminismus ewig lange abgearbeitet und wir nehmen es doch immer so, wir müssen den argumentativ entgegentreten und dann das rationale, das bessere Argument wird dann auch den Faschismus besiegen, das ist aber nicht so. Der andere Seite, aber ich glaube, was sie eher meinten ist, ich versuche keine Empörung zu machen in dem Buch. Ich bin nicht empört. Ich habe manchmal die Schnauze voll, das noch weiter zu beschreiben, weil ich es schon mal vorher beschrieben habe oder so. Ne? Oder ich habe auch manchmal einfach Sachen verkürzt und Sachen polemisiert und so. Der Witz ist aber, was ich meine mit emotional arbeiten, ist, die Effekte, die man selber hat, sind Teil der Beschreibung. Die sind nicht sozusagen da, wo die Beschreibung aufhört, sondern sie sind Teil der Beschreibung und sie müssen Teil der Beschreibung werden. Das lernt man sozusagen aus den Affect Studies. Die Gefühle, die man hat, die Affekte, die man hat, die gehören einem nicht selber, sondern sie sind Ausdruck der gesamtgesellschaftlichen Situation. Die Gefühle sind politisch. Und halt ist es Teil dieser Gefühlswelt, mit der man schreibt. Die ist Teil einer Analyse, die man macht, aus meiner Sicht. Und das ist sozusagen, das soll jetzt nicht irgendwie hier, ich bin einfach sauer und empört, deswegen höre ich jetzt auf und gucke nicht mehr so genau hin, was sie da machen, sondern eher so, meine Reaktion, dass ich zum Beispiel überlastet bin von etwas, ist auch ein Analysepunkt, der zum Beispiel was sagt, es ist zu viel von dem Zeug. So, ne? Und das kann politisch, auch wissenschaftlich relativ wichtig sein, dass man zugibt mal, es ist zu viel. Ich kann hier gar nicht den Anschein einer erschöpfenden Untersuchung des Ganzen machen. Und da muss man halt, ich denke, man muss viel über Erschöpfung nachdenken. Und wenn man zum Beispiel aus der antirassistischen Arbeit kommt, die wissen sehr viel über Erschöpfung. Und es ist da eine wichtige politische Kategorie, über die man auch reden muss, mit der man umgehen muss, für die man Infrastrukturen schaffen muss, dass man damit umgehen kann. Und das finde ich sozusagen für die Wissenschaft halb auch wichtig, weil es sozusagen, was weiß ich, sie machen Gender Studies irgendwie, alle sagen, sie machen gerade die Welt kaputt mit ihrem Gendern. Sie kriegen keine Forschungsgelder, weil Gender nicht so gut gefördert wird. Irgendwie ihre Lehrstühle werden zusammengestrichen. Und gleichzeitig sozusagen ist ihr Arbeitsvertrag befristet. Und sie sind aber im Volksmund sozusagen eine anonyme Riesenpropagandamaschine, die gerade die Welt kaputt macht. Und das ist ein spezifischer Widerspruch, in dem man arbeitet, der auch ein emotionaler ist. Und da habe ich mich halt wirklich mal gefragt, wie schreibt man denn da? So, ne, wenn ich gleichzeitig der Hauptfeind dieser Gesellschaft gerade bin und gleichzeitig es kein Geld für meine Forschungen gibt und so. Es gab glücklicherweise ja welche, also ich will mich nicht beklagen, aber sozusagen, das sind Sachen, die emotional valent sind und Teil der Analyse sein müssen.
Ja. Gibt es noch andere Fragen aus dem Publikum?
Ja, ich habe es jetzt Ihr Buch noch nicht lesen können, deswegen lebe ich nur von dem, was ich jetzt.
Wissen Sie auch nicht?
Ja, schauen wir mal, was ich so verstanden habe. Ich fand jetzt nochmal die Frage interessant, aber vielleicht doch nochmal der Unterschied auch aus der wissenschaftlichen eher der politische Diskurs ist. Also das Hineinkommunizieren aus dem wissenschaftlichen politischen Raum ist ja nochmal anders und da kann das ja eine gute Brücke sein, sozusagen auch zu den Affekten wieder zurückzukommen. Ne? Aber ich habe mich jetzt nochmal so gefragt. Diese Affektlogiken, also die Rechte, diese neurechten Affekte und sage ich mal, was sind eigentlich linke Affekte? Die sind dann irgendwie unfröhlich, sind eher moralisch, sind eher sekundär, weil sie eher auf Affekte, auf Primäraffekte der anderen reagieren, sozusagen eine Empörung über eine Empörung. Ne? Sie haben jetzt eher Sättigungseffekte, Affekte beschrieben, also ich habe die Schnauze voll, weil ich keine Forschungsgelder gehe, das hat dann aber eher mit was anderem zu tun. Oder weil man merkt, wie minimalistisch vielleicht feministische Politik ist, wie viele Rückschläge es gibt. Man hat schon tausendmal erklärt und es tut sich nichts und so. Das sind ja eher sekundäre Affekte, wo dann sozusagen das so ein bisschen was Frustrierendes und was Selbstvernörgelndes und vielleicht auch was schlechtes Gewissen machendes hat. Und die folgen irgendwie, so wie glaube ich gerade zu verstehen, die folgen so ungebremst dem Affekt. Einfach so und unterschieben dem dann, also der rechte Affekt, sozusagen Erklärungen, die so scheinbar so anschlussfähig sind. Und mir kommt es oft vor, dass linke Diskurse durch ihren, sage ich mal, Bedeutungsüberschuss an Erklärpotenzial einem die Affekte eher ausreden, als sozusagen wirklich auflösen. So kommt es mir manchmal vor.
Ich rede Ihnen also gerade Affekte aus?
Ich meine jetzt nicht Sie persönlich. Ich versuche jetzt gerade, was so der Unterschied ist, ne? Also auf der Phänomenebene.
Dann habe ich es nicht verstanden, was Sie meinen.
Oh, vielleicht kannst du es nochmal einfacher. Also vielleicht nochmal ganz einfacher. Was wäre für Sie, das haben Sie ja sozusagen die faschistoiden Affektlogik beschrieben, was dann eher eine linke ist, eine linke Affektlogik. Und da hatte ich jetzt gerade so die kleine Hypothese, vielleicht sind die eher so Sekundäraffekte, weil die immer auf das andere reagieren und sind moralisch aufgeladen, aber es die überhaupt nicht sind. Die ärgern sich einfach, sind einfach empört, so meine ich das. So, ob Sie da auch so diesen Unterschied sehen. Vielleicht noch die Frage dran, es wurde ja immer mal nachgedacht, wie weit die Linke lieber populistischer werden müssten, die Linke, weil sie mehr anschließt, sozusagen an die scheinbar naheliegende Affektlage. Und das nicht wegerklären, sondern dem nachgehen, das ist eine ambivalente Geschichte.
Ich sage erstmal eine Sache, die jetzt keine Antwort ist, sondern eine Verdrehung sozusagen. Ich arbeite in dem Buch nicht mit dem Begriff links. Und so, weil ich glaube, dass ein großer metapolitischer Erfolg der alternativen Rechten ist, dass keiner mehr weiß, was links ist gerade und dass alle was anderes meinen, wenn sie links sagen. Die Rechten reden die ganze Zeit von links und beschwören da bestimmte Größen herauf. Der Mainstream redet von links, hat bestimmte Sachen im Kopf und die Linke redet von links und hat wieder 100.000 andere Sachen im Kopf, wie es immer so ist. Ich finde also sozusagen, dieses Rechts-Links-Schema bringt mir nicht mehr so viel. Es ist natürlich richtig, dass die Rechten wahnsinnig viel einfach linke Theorie übernommen haben und sich angenommen haben. Das ist aber seit den 60er, 70er Jahren schon klar und auch vielfach untersucht worden. Finde ich aber noch nicht so, das bringt uns noch nicht so viel zu verstehen, was die Rechten tun, was sie mit diesen Theorien machen und was man dagegen machen könnte. So, ne? Das andere ist das Sekundäre. Das finde ich total interessant, weil das ist wirklich ein Grund, oder das ist eine große Beobachtung. Das ist, es ist nicht nur ein reaktionärer, es ist ein reaktiver Diskurs, der zum Beispiel der darauf trainiert, bestimmte Reizpunkte selber zu schaffen, teilweise, indem sie auch Sachen erfinden, Trigger erfinden und dann sozusagen darauf die reaktive, die Reaktion anzubieten. Also man soll die ganze Zeit suchen, warum ist denn das Fernsehen so doof? Also so, man soll danach suchen, was auf Netflix ist oder was im Netz steht oder was in der FAZ steht und so. Und dann darauf reagieren können. Also es sind sozusagen sekundäre Sachen, die ihr Primäres teilweise dazu erfinden. Und das ist ein großer Teil im Buch, wie die Rechten Ereignisse konstruiert, um dann darauf empört zu reagieren. Und das ist relativ wichtig in dem Sinne, ja, wie kann ich das am besten schreiben? Warum ich so versuche, über Affekte zu reden, weil das ein materialistischer Zugang ist zu dem, wie ich in der Welt stehe oder wie andere Leute im Netz stehen und wie diese Maschine mit diesen Affekten, die wir haben und die wir da reintun, dann ökonomisch umgeht, wie die daraus Gewinne macht, Informationen produziert, Reichweiten und so weiter. Und das ist das ist so, alle sind affektiv im Netz unterwegs oder alle Politik ist affektiv, wie Sie auch schon gesagt haben. Ne? Es gibt keine Nicht-Affektive. Es gibt aber sozusagen diese sekundäre Ordnung dazu, die dadurch versucht, eine größere Ökonomie aufzuziehen. Und das machen die Rechten ganz extrem expertenhaft. Sozusagen mit diesen Sekundärreizen und Sekundärreaktionen ganz große ökonomische Spiele, sozusagen eine Börse irgendwie, wie kann man sich am besten aufregen, wie kann man jetzt folgenden Reizpunkt hochjazzen und so weiter. Das können die sehr gut. Und das ist wichtig zu beschreiben, weil das ein technischer Apparat zur Manipulation von Öffentlichkeiten ist. Ich denke halt, die Antwort auf wütende Nazis sind nicht rationale Linke, so ein bisschen, ne? Sondern es gibt sehr viel andere Wutressourcen und Protestressourcen in der Gesellschaft, zum Beispiel gegen Rassismus, in jeder Form, nicht nur in der AfD, die unheimlich gute Ressourcen sind. Also fragen Sie, was weiß ich, es versammelt sich wahnsinnig viel Frust unter Feminismus, wie Sie schon gesagt haben, irgendwie so. Da gibt es ganz große affektive Ressourcen, die einfach auch mal genutzt werden wollen, glaube ich so. Ne? Es gibt, wenn Sie über Integration sprechen oder viele andere Unterdrückungsmechanismen, es gibt da ganz große affektive Ressourcen, die nicht genutzt werden können, weil alles ja so schön rational sein muss im öffentlichen Diskurs. So, ne? Und da sozusagen versuche ich, ja egal, materialistischer.
Bevor wir, glaube ich, in die privateren Gespräche übergehen, was wir gleich tun, würde ich. Ich habe eine letzte Frage. Sie sind Amerikanist. Sie haben machen eigentlich was ganz anderes statt Faschismusforschung. Machen Sie jetzt hier weiter?
Oh, Jesus Christ in heaven. Ich wollte ein Buch. Ich wollte eine Habil schreiben über queere Computerspiele. Das war 2011, 2012. Das war nach der Dissertation. Als Amerikanist, ich wollte mich schön um amerikanische Populärkultur mit Medieneinschlag kümmern und ein schönes zweites Buch schreiben. Dann kam das Ereignis, was ich in dem Buch beschreibe, Gamergate. Und sozusagen alle meine Videospielleute, denen ich so folgte und über die ich schreiben wollte, sind entweder mit Morddrohungen überzogen worden oder sie sind rechts geworden. Und sozusagen, das Buch ist entstanden, weil eine bestimmte Internetfraktion mein Habilitationsthema kaputt gemacht hat. Und ich habe jetzt sozusagen meinen Frust darüber irgendwie in dieses Buch gekippt und da ist dann halt was anderes draus geworden. Ich denke halt mittlerweile, dass ich kann gar nicht mehr über die Rechten schreiben, wenn ich über jetzt Gegenwart schreibe. So, ne? Ich könnte natürlich Historiker werden, damals anderes machen und so. Aber es wird in irgendeiner Art und Weise, werde ich weiter versuchen, dieses alte Thema über kreative Energien im Netz, die für mich politisch sinnvolle Sachen tun, irgendwann zu schreiben. Und das aber sozusagen, als nächstes habe ich mir interessanterweise vorgenommen, ich will ein Buch übers Netz schreiben, wie es funktioniert, über Netzkulturen, ein Buch, in dem die Rechten kein Ausnahmefall sind. Wenn man die Rechten beschreibt, beschreibt man das Netz. Wenn man rechte Internetagitation beschreibt, dann beschreibt man das Netz. Und das sozusagen, das ist eigentlich das nächste Buch, wo dann hoffentlich auch die queeren Computerspiele drin vorkommen werden.
Tatsächlich gibt es da noch eine letzte Frage, ja, bitte, wenn ich das
bitte,
sehe.
Bitte. Ja, also wenn das jetzt noch erlaubt ist. Sie haben viel darüber geredet, dass Sie nach Ihrem Buch zur Antifa eingeladen wurden. Vielleicht
teilweise, ja.
Ja, aber also unter anderem. Was ist denn Ihr Verständnis vom Verhältnis von Wissenschaft und Aktivismus? Und vielleicht so in die Kerbe weiterschlagend, was sind nach Ihrer Recherche, nach Ihrer Arbeit, was sind Ihre Vorschläge für den Umgang mit Rechten im Netz?
Also nochmal die ganz großen Fragen am Ende. vielen Dank. Wissenschaft und Aktivismus. Ich selber fühle mich sozusagen einer Tradition verpflichtet, weil ich Gender Studies viel gemacht habe. Da, wo die Frage von Wissenschaftlichkeit und Aktivismus sich nicht als harter Unterschied stellt, sondern als taktischer. Das heißt, irgendwie in welcher Arena arbeitet man gerade und wie bereitet man deswegen seine Aktionen oder seine Inhalte auf? Man spielt aber sowieso in beiden. Und zum Beispiel, man hat viel aktivistische Wissenschaft, in der Amerikanistik haben wir das auch viel gehabt, irgendwie die einfach erstmal Kanonveränderungen zum Beispiel machen muss, die Kanondiversifizierung machen muss, die auch teilweise neue Stellen schaffen muss, die interdisziplinär sind oder so. Also das heißt, es gibt einen Aktivismus innerhalb der Wissenschaft, der versucht, die Wissensproduktion zu verändern. Und von dem empfinde ich mich so ein bisschen als Teil. Oder das ist zumindest das, so wie ich Wissenschaft verstehe. Es ist auch ein Umstrukturieren der Infrastruktur, mit dem Wissenschaft produziert wird. Und so, ne? Deswegen sehe ich nicht so einen harten Unterschied. Ansonsten gibt es halt immer dieses zwei Schreibtische, also halt das, was für die Uni schreibst, macht als Demo-Pamphlet nicht so viel Sinn. Und halt, ich war in Sachsen viel unterwegs bei verschiedenen autonomen Zentren und so weiter. Und die haben halt auch sehr viel konkretere Probleme, dass halt irgendwie 15 Leute an der Tür stehen müssen, damit 20 Leute zuhören können, wenn es um Faschismus geht zum Beispiel. Ne? Und sozusagen, das sind Sachen, die teilweise das sehr auseinanderbringen. Aber ich habe dann auch jetzt gelernt, über das Jahr, die zwei Jahre Touren, halt Wissenschaft so in aktivistische Kontexte reinzubringen und denen vielleicht zu sagen, vielleicht könnt ihr ja mit Affekt was anfangen. Es ist zwar eine wissenschaftliche Theorie, es ist ein Beschreibungsmodus, aber lass uns doch mal gucken. So, ne? Da war aber noch eine zweite Frage. Was machen wir jetzt gegen die Rechten im Netz? Du kannst sie zensieren, dann gehen sie woanders hin. Du kannst sie sperren, dann treffen sie sich unter einem anderen Namen woanders. Und ich finde, das Wichtigste, was man machen kann, ist dagegen senden. Also am besten ganz andere Diskussionen machen irgendwie und halt nicht den Stock aufnehmen, den die sagen, ist Gender jetzt gut oder schlecht, und dann diskutieren alle, ob Gender gut oder schlecht ist, sondern zum Beispiel fragen, was bringt denn Gender, wo kommt das her, wer ist davon inkludiert? Das sollte ja mal, das Gendern sollte inkludieren. Wer ist denn exkludiert und warum? Und wen könnte man inkludieren? Und was sozusagen, also die Party wechseln. Und nicht sozusagen an den Aufregungspunkten mitdiskutieren, das freut die Rechten, das freut die Springerpresse und so weiter, sondern einfach Themen wechseln, Wissen teilen, das Internet ist wunderbar dafür. So, ne? Andere Leute supporten, marginalisierte Stimmen supporten und so, das können wir machen gegen die Rechten. Die haben sehr viel Raum, wir können den Raum auch beanspruchen für andere Themen.
Simon Strick, es war wunderbar, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind und sich dem Gespräch gestellt haben. Unser nächster Thomasius-Club wird am 5. Oktober stattfinden, also schon wieder im neuen Semester, im Wintersemester. Dann wird Sandra Meyer-Reis zu Gast sein mit dem Thema Mikroutopien. Das ist ein architektonisches Thema, wird sicherlich sehr spannend. Und über unseren Newsletter werden Sie auch noch unsere nächsten Veranstaltungen erfahren. Ich fand es fantastisch, dass Sie da waren, und ich wünsche Ihnen noch einen herrlichen Abend. Ciao.
Vielen Dank.